rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Engelbert Dollfuß, Austrofaschismus und die ÖVP. Das ist der Titel dieser Sendung. Engelbert Dollfuß war 2 Jahre österreichischer Bundeskanzler von 1932 bis 1934. Er wurde bei einem Putschversuch der Nazis im Juli 1934 ermordet, hat selbst 2 Jahre zuvor das Parlament ausgeschaltet und hat im Februar 1934 in einem Bürgerkrieg die Sozialdemokratie niedergeworfen. Unvermutet ist Dollfuß in den letzten Wochen zu einem Thema der österreichischen Innenpolitik geworden, denn der neue ÖVP-Innenminister Gerhard Karner hat als Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Texingtal bei Melk in Niederösterreich ein Dollfuß-Museum betrieben. Kritiker sagen, in diesem Museum wird ein Repräsentant des Austrofaschismus verherrlicht. Das Museum soll demnächst überarbeitet werden, sagt jetzt der neue Innenminister. Über Zeitgeschichte und Aktualität spreche ich in dieser Sendung mit 2 führenden Historikerinnen in Österreich. Ich begrüße sehr herzlich Lucille Dreidemy. Guten Tag, Frau Professorin.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Frau Dreidemy lehrt und forscht am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. Der Dollfuß-Mythos ist der Titel Ihres Buches, das einige Diskussionen ausgelöst hat bei der Veröffentlichung vor ein paar Jahren. Was ist der Mythos? Was ist dieser Dollfuß-Mythos?
In einem Satz? Naja, es ist sozusagen die Art und Weise, wie die Erinnerung an den Austrofaschismus sehr stark auf diese Person Dollfuß zentriert wird und somit viele problematischen Aspekte da immer wieder außer Acht gelassen werden.
Also eine Kernperson, Kernpersönlichkeit der rechten Reichshälfte der Ersten Republik, dieser Engelbert Dollfuß. Und ich begrüße Gabriela Hauch, willkommen.
Hallo, auch von mir.
Gabriela Hauch ist Professorin für Geschichte der Neuzeit an der Universität Wien mit dem Schwerpunkt Frauengeschichte und Geschlechtergeschichte. Wie hängen Austrofaschismus und Frauengeschichte zusammen?
Das Spannende ist ja, dass das sogenannte autoritäre christliche Ständestaatsregime bzw. der Austrofaschismus sich selber eine sehr vergeschlechtlichte Politik gegeben hat. Nämlich, sie ist gekennzeichnet durch eine Remaskulinisierung und eine Frauendiskriminierung unter dem großen Schirm, könnte man sagen, der Rekatholisierung. Und das Spannende ist, dass eigentlich diese Wirkungsmacht der Strukturkategorie Geschlecht von der Mainstream-Forschung zu dieser Zeit kaum beachtet worden ist.
Frau Dreidemy, lassen Sie uns zu dem Ausgangspunkt der ganzen Diskussion kommen, dem Dollfuß-Museum in Texingtal. Das ist im Geburtshaus von Engelbert Dollfuß errichtet worden, vor 20 Jahren. Damals war der Landeshauptmann Erwin Bröll und die ÖVP-Unterrichtsministerin Gera, die eine Rolle dabei gespielt haben. Was ist dort eigentlich zu sehen in diesem Museum?
An sich ein unscheinbares kleines Haus, und ein Museum, das sozusagen eher als eine Gedenkstätte über den Umweg eines Museums ist. Also wie sieht es aus? Man kommt rein und schon vor dem Eingang stößt man auf diese Willkommenstafel in das Haus, Geburtshaus, sogenanntes, also Zitat, unseres großen Bundeskanzlers und Erneuerers Österreichs. Und dann kommt man in dieses Haus rein und die Ausstellung ist in so 4 Stationen aufgebaut. Ja, wie man sich das erwarten kann in einem Geburtshaus, um diese Person Dollfuß absolut zentriert. Zunächst im ersten Raum Kindheit und Jugend mit so Empathie auf auslösenden Exponaten wie Schaukelpferd zum Beispiel. Dann ein zweiter Raum, wo der Student, Soldat und Agrarfachmann präsentiert wird. Und hier ganz besonders auffällig ist eine Vitrine zum Beispiel, wo man die Kaiserschützenuniform, also die originale Uniform von Dollfuß zeigt, aber auch CV-Mützen, CV-Bänder. Und ohne dass diese Elemente irgendwie kritisch eingebettet sind. Und das ist ein Kontinuum in das ganze Museum. Dritter Raum, Bundeskanzler. Und da zum Beispiel, also sieht man gleich das Porträt, das später, also das man auch kennt aus dem ÖVP-Club der ÖVP. Auf der anderen Seite in diesem Raum auch die Totenmaske. Also hier wird auch gleich mit dieser Idee, ja, er wurde getötet, erstes Opfer, Bild gearbeitet. Und hier wird gleich auch ein Narrativ ganz groß ins Zentrum der Ausstellung gestellt, und zwar diese Idee, dass er hat zwar schwierige Schritte vornehmen müssen Richtung Autoritarismus, aber weil da in Österreich eine große Bedrohung war, die rote Bedrohung mit dem Austromarxismus, da gibt es eine rote Tafel, die diesen roten Putsch inszeniert, und dann gab es eine andere Bedrohung, die braune Bedrohung.
Also der rote Putsch, das ist der Februar 34.
In diesem Narrativ der Februar 34 sehr, sehr einseitig dargestellt. Und auf der anderen Seite also der braune Putsch mit einer braunen Tafel, die Information gibt über den NS-Putsch im Juli 34, im Zuge dessen Dollfuß getötet wurde. Man kann vielleicht daran erinnern, dass man bis heute nicht beweisen kann, dass diese Tötung beabsichtigt war. Und daher ist auch, also sagt man, sollte man vielleicht eher sagen, getötet als ermordet. Und in diesem Raum gibt es dann eine mittlere Tafel mit helleren Farben, die den Neuaufbau des Staates unter Dollfuß darstellt. Und beeindruckend ist hier, dass auch sehr, sehr Elemente seiner Politik genannt werden, die oft normalerweise im Verehrungsdiskurs umgangen werden. Zum Beispiel, dass im Februar 34 das Standrecht aufgerufen wurde und das dazu führte, dass Opponenten standrechtlich verurteilt und hingerichtet wurden. Also so ins Detail geht es nicht, aber schon allein das Beispiel Standrecht wird da erwähnt. Oder die Errichtung von sogenannten Konzentrationslagern für politische Opponente wird auch gezeigt mit einer Zeitung aus der Zeit.
Aber kritische Auseinandersetzung mit dieser Zeit und mit der Tätigkeit Dollfuß
eben nicht.
Findet die irgendwo statt?
Genau, und das ist der Punkt. Die Sachen werden gezeigt, aber nie kritisch aufgearbeitet. Und so erweckt man den Eindruck dieser Alternativlosigkeit. Er hatte keine andere Wahl, als diese krassen Maßnahmen zu treffen. Und so erscheint die Politik als geringes Übel, als notwendige Abwehr. Und die Schuld an dem Ganzen wird externalisiert nach Richtung Roten sozusagen und Richtung Braunen.
Gabriela Hauch, inwiefern ist diese Darstellung von Dollfuß typisch für die Geschichtssicht der ÖVP oder von Historikern, die der ÖVP nahestehen?
Man muss es in den Kontext stellen, was kommt nach dem ständestaatlichen Regime, nämlich der Nationalsozialismus. Und im Nationalsozialismus haben wir eine Schiene, wo nach dem Zweiten Weltkrieg beziehungsweise nach der Befreiung ja dann von der Mythos der Lagerstraße aufgebaut worden ist. Das heißt, Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen, genauso wie Exponenten und Exponentinnen der ÖVP wurden politisch verfolgt. Es gibt eben dieses gemeinsame Sein, zum Beispiel im Konzentrationslager Dachau. Und diese Gemeinsamkeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also am Beginn der Zweiten Republik, hat auch immer wieder nach hinten geschaut, das heißt historisch, wo sind die Traditionslinien? Und die Traditionslinien hier von der ÖVP als Nachfolgeorganisation der Christlich-Sozialen Partei hat eben einen schweren Rucksack zu tragen, nämlich sie haben die parlamentarische Demokratie der Ersten Republik ja zerstört und aufgehoben. Eine Sicht der Dinge ist quasi, dass die Vorbereitung dann für das nationalsozialistische Regime war. Und davon, das musste man auf der einen Seite für sich beanspruchen, diese Traditionslinie, aber sie natürlich in einem geschönten, in einem relativierenden Sinn für sich erzählen.
Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Situation gewesen, fast die gesamte Zeit der Zweiten Republik. Im ÖVP-Parlamentsclub ist dieser Engelbert Dollfuß gehangen. Erst Sebastian Kurz hat das Bild entfernt.
Ja, weil eben dieses Narrativ, er war das erste Opfer. Das heißt, dieses ständestaatliche Regime ist auch lange Zeit von der ÖVP ganz offiziell quasi als der erste Widerstand gegen den Nationalsozialismus interpretiert worden. Und das ist natürlich eine ambivalente Geschichte, die eben zu dieser Beschönung geführt hat.
Austrofaschismus, das war ein Begriff, der ist von der ÖVP und auch den vielen Historikern eigentlich abgelehnt worden für Dollfuß. Jetzt sagt der neue Bundeskanzler Nehammer, er kann damit leben, genauso wie mit einem anderen Begriff, dem Begriff Kanzlerdiktatur. Hat Sie das überrascht, Frau Treidemy?
Ja, es kam schon überraschend. Die Frage ist, hat man es wirklich mit einem Paradigmenwechsel zu tun? Ist es ein Lippenbekenntnis, das ohne konkreten Folgen bleibt? Ich glaube, dass die nächsten Monate hoffentlich schnell wird sich zeigen, was da dahinter ist, weil ich glaube, es ist wirklich eine großartige, einmalige Gelegenheit, die sich jetzt stellt, wirklich eine Stunde der Wahrheit, wo die ÖVP die Gelegenheit hat, diese Causa Karnat als Gelegenheit zu ergreifen, um wirklich da einen Strich zu ziehen mit dieser bisherigen beschönigenden Geschichtsdarstellung. Bei der Aussage von Karl Nehammer fand ich trotzdem problematisch, dass da sofort der Begriff Austrofaschismus als Erklärung gegeben, also dass als Erklärung für den Austrofaschismus die Bedrohung des Austromarxismus genannt wurde. Das ist eine problematische, einseitige Darstellung. Denn Dollfuß hat in der Trabrennplatzrede, in seiner großen programmatischen Rede im September 1933, eben schon klar gemacht, der größte Feind ist die Sozialdemokratie. Aber das führte dazu, 1933, dass die Regierung Dollfuß bereit war, mit den Nazis eine Linie zu finden, um gegen die Roten zu kämpfen. Und wenn man jetzt sagt, das war ein Austrofaschismus, denn man darf nicht vergessen, dass damals der Austromarxismus eine große Bedrohung war, da findet man sich fast wieder im Dollfuß-Museum wieder. Also der Punkt ist, man muss darüber hinausgehen und für die ÖVP muss es eine Gelegenheit sein, sich mit den antidemokratischen Traditionen der Partei erstmals wirklich kritisch zu befassen. Und dazu braucht es eine Historikerkommission, wissenschaftliche Aufarbeitung, die nicht nur von ÖVP-nahen Historikern und Historikern gemacht wird. Also für dieses Museum wird es ja sehr entscheidend sein, wie weit sie tatsächlich bereit sind zu gehen.
Das Museum ist jetzt im Winter geschlossen. Ich habe versucht, dort anzurufen, um mir das anzuschauen. Da hat man mir gesagt, das ist jetzt geschlossen und soll danach alles überarbeitet werden. Was ein bisschen spät ist, aber besser spät als nie.
Also ich bin sehr gespannt, was daraus werden kann. Ich meine, es ist an sich eine enorme Herausforderung, ein Personenmuseum in einem Geburtshaus in ein kritisches Museum zu verwandeln, das nicht mehr Anlass geben kann für Pilgerfahrten etc. Also ein Geburtshaus ist immer sehr stark, hat so eine gewisse Aura, sagt man, weil der Protagonist da geboren wurde. Wie die neben dem Grab immer so die klassische Ort, wo als Gedenkstätte fungieren kann. Und ich glaube, also eine kritische Aufarbeitung verlangt, dass man dieses Museum nicht mehr nur um Dollfuß zentriert, sondern weitere Fragen stellt, eben der, dass man diese Laufbahn von Dollfuß in einen historischen Kontext einbettet, das mit der Radikalisierung der Christlich-Sozialen ab den 20er Jahren verbunden ist, mit dem unglaublich krass verankerten, also Antidemokratismus der Christlich-Sozialen, Antimarxismus, zum Teil auch Antisemitismus. Das sind Aspekte, die man auf jeden Fall unbedingt in diesem Museum ansprechen muss.
Gabriela Hauch, noch einmal zur Klärung der verschiedenen Kategorien. Also Kanzlerdiktatur, einerseits Austrofaschismus, andererseits der Begriff autoritärer Ständestaat ist oft verwendet worden. Im Haus der Geschichte in Wien am Heldenplatz ist der Begriff Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur. Also alles für die gleiche Zeit eigentlich und für die gleiche Situation. Wie relevant sind diese Unterschiede?
Der Begriff Austrofaschismus ist wahrscheinlich der stärkste Begriff, weil der Begriff des Faschismus aufgrund des nationalsozialistischen Regimes, das eben auch als Faschismus bezeichnet wird, italienischer Faschismus, der stärkste. Das ist, finde ich, schon ein Zeichen. Aber insgesamt denke ich mir, diese Diskussion, die ja seit Jahrzehnten herrscht, wie wird dieses Regime bezeichnet, ist doch eine wissenschaftspolitische Diskussion, die vor allem immer die verschiedenen gegenwärtigen Strömungen für sich vertreten haben. Aber ich finde, das total Wichtige und Zentrale ist, man muss einfach die Inhalte sehen und die Bezeichnungen sind eine andere Sache. Also ich, so wie Lucille Dreidemy das ganz richtig gesagt hat, was jetzt alles am Problematischen aufzuarbeiten, ist wahrscheinlich das Falsche, weil es ist aufgearbeitet. Wir haben ganz, ganz viele Forschungsergebnisse, gerade ungefähr vor 10 Jahren hat es einen richtigen Hype gegeben mit vielen Konferenzen und vielen Publikationen. Also all das Problematische im Abschaffung der Demokratie, Errichtung, Aufhebung der bürgerlichen Freiheiten, Verbot von Parteien etc., Antisemitismus, wie ich zuerst schon gesagt habe, Abschaffung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Frauendiskriminierung. Frauen waren auch innerhalb dieses Regimes von politischer Wirkungsmacht ausgeschlossen. All das ist zu benennen und nicht hinter einer Diskussion, um wie bezeichnet man jetzt diese Zeit in Österreich verschwinden zu lassen.
Wie, Lucille Dreidemy, ist das System Dollfuß, die Diktatur Dollfuß, wie sehr unterscheidet sich das von dem Faschismus von Mussolini in Italien oder dann auch der Nazi-Diktatur? Also es hat Zensur gegeben, es hat auch Anhaltelager, Konzentrationslager gegeben, es hat standrechtliche Erschießungen gegeben. Daher von Seiten der Linken ist der Dollfuß als Arbeitermörder bezeichnet worden, angeklagt worden. Was ist ähnlich bei diesem Regime in Österreich? Was ist anders als in Italien oder dann Deutschland?
Ähnlich ist schon allein der Umstand, dass das Regime über die Diktatur hinaus, und das ist einer der Punkte, warum man sagt, Diktatur ist nicht genug als Bezeichnung, dass über den politischen Stil hinaus auch ein Monopol- und Totalitätsanspruch verfolgt wird gegenüber der Gesellschaft. Also alle, es ist die Idee, alle Bereiche des öffentlichen Lebens, der Gesellschaft unter Kontrolle zu bekommen. Das sieht man für die Bereiche der Jugend, der Bildung. Das ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Und das unterscheidet diese Regime von Militärdiktaturen. Also es gibt ein sehr starkes Ausmaß an Repression, wobei ein Unterschied ist, das Ausmaß ist nicht zu vergleichen im Austrofaschismus wie in Italien und vor allem im Nationalsozialismus. Aber parallel ist eben Monopol- und Totalitätsanspruch, diese Ausmaß der Repression in allen Bereichen, nicht nur Gewalt gegen Opponenten auf der Straße, sondern auch Verfolgung, administrative Repressionsmaßnahmen gegen Andersdenkende bis hin zu, also Kündigungen, Ausbürgerungen, Wiedereinführung der Todesstrafe etc. Was auch parallel ist, also die sind viele ideologischen Aspekte, Antimarxismus, Antipluralismus, Antisemitismus. Beim Antisemitismus sind auch Parallele und Unterschiede. Es ist oft gesagt worden, Antisemitismus spiele keine Rolle. In Österreich jetzt ist es in der Wissenschaft ganz hervorragend bewiesen worden, dass der Antisemitismus sehr wohl eine große Rolle spielt, aber anders eben als in Deutschland. Nicht in den Gesetzen festgeschrieben, sondern es ist ein Antisemitismus der Praxis, ein alltäglicher Antisemitismus. Und der auch damit zu tun hat, dass unter anderem in der christlich-sozialen Tradition dieser Antisemitismus sehr stark verankert ist. Also man sieht immer wieder parallele Unterschiede. Man könnte sagen, ein der Hauptunterschied ist das Ausmaß der Repression. Das ist eindeutig. Anderes Unterschied ist, dass es ein schwaches Regime bleibt. Das verleugnen auch nicht die Historiker, Historikerinnen, die Kategorie Austrofaschismus verwenden. Es ist und bleibt ein schwaches Regime, das hohe, also Ansprüche hat, aber auch zum Beispiel diesen Anspruch, die Bevölkerung zu integrieren und wirklich die Massen für das Regime zu gewinnen. Das wird versucht, das scheitert kläglich. Und das ist die spannende Frage. Warum? Warum scheitert dieses Regime? Und da ist es ein Punkt, wo der Vergleich auch manchmal hinkt oder nicht immer möglich ist, weil Deutschland ein viel größeres Land ist, nicht zu vergleichen mit dem kleinen Staat Österreich, das nicht zum Beispiel eine ähnliche Expansionspolitik an den Tag legen kann und somit auch der Bevölkerung nicht so leicht wie NS-Deutschland schönere Zukünfte versprechen kann.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Gabriela Hauch, Karl Kraus zum Beispiel, hat den Dollfuss verteidigt. Auch wenn ich die Zeitgeschichte in der Zweiten Republik mir anschaue, also Erika Weinzierl, eine der großen Persönlichkeiten der österreichischen Zeitgeschichte, hat Dollfuss gewürdigt, weil er versucht hat, gegen die Nazis Widerstand zu organisieren. Ist da nicht etwas dran zu sagen, er wird zu negativ beschrieben?
Ich glaube nicht, dass er das kleinere Übel war. Das schwingt ja so mit, also auch was Erika Weinzierl gemeint hat, möglicherweise auch Karl Kraus. Wir haben 1933 die Machtübernahme von Adolf Hitler in Deutschland und da auch was Lucille Dreidemi zuerst als schwaches Regime beschrieben hat, da scheint in der historischen Rückschau es irgendwie als kleineres Übel der autoritäre christliche Ständestaat, ebenso wie die Selbstbezeichnung im Ständestaat, war im Gegensatz zu Nationalsozialismus oder auch zum italienischen Faschismus.
Lucille Dreidemi, in dem Museum werden ja auch Dinge angesprochen, offenbar, die jetzt nicht mit der Zeit des Dollfuss als Kanzler zu tun haben, sondern als Landwirtschaftsminister. Die Verteidiger des Engelbert Dollfuss sagen immer, man vergisst, er hat Sozialversicherung für Landarbeiter eingeführt und war da im ländlichen Bereich, hat er als Sozialreformer gewirkt. Wie relevant ist das?
Es ist relevant für die Phase, in der er als in diesem Bereich tätig ist. Das ist, glaube ich, also in Frankreich hat man eine ähnliche Parallele mit Pétain, hat doch so viel getan im Ersten Weltkrieg etc. Aber man muss unsere Arbeit, also ist in der Geschichtswissenschaft und dann in der Darstellung sollte sein, also jede Handlung für sich in dem eigenen Kontext zu treffen. Und wir können nicht daraus ziehen, also dass er da Sozialreformarbeit geleistet hat, das spätere entschuldigen. Und wenn er ein so guter, also was das überhaupt bedeuten soll, also ein demokratiebewusster Politiker, ein sozialpolitisch engagierter Politiker ist, dann sollte er als Kanzler nicht eine Sozialpolitik führen, die zugunsten der Wohlhabenden der Unternehmen ist und absolut die Arbeits- und Lebensbedingungen Arbeiter und Arbeiterinnenklasse so stark in Frage stellt und verschlimmert. Wir so müssen verstehen, wie diese Politik sich entwickelt hat etc. Aber die Gefahr ist immer, dass man glaubt, man muss auch verstehen, also dass es dazu führt, dass man Verständnis haben sollte für die geführte Politik. Also immer nach diesem Motto Diktatur, aber eben eine Abwehrdiktatur, eine Widerstandsdiktatur oder sogar ein Abwehrfaschismus, ja. Das ist, glaube ich, die was bis heute, also wie immer wieder vorkommt, und das hat sicher bei der Darstellung von Erika Weinzierl eine Rolle gespielt und ist auch immer verbunden, glaube ich, muss man auch betonen, in Österreich mit dem unglaublichen Hartnäckigkeit dieser Theorie der Österreichs ersten Opfer des Nationalsozialismus. Weil Dollfuss ist ja die Inkarnation dieses ersten Opfer
eines nationalsozialistischen Putschversuches.
Und somit führt es dazu, dass auch zum Teil überparteilich manchmal Pietätszeichen oder Zeichen des Kompromisses an den Tag gelegt werden, wenn es um Denkmäler geht. Dann nimmt man das Denkmal von Dollfuss nicht weg, sondern man ergänzt es nur mit einer Erklärungstafel. Und das sind demokratiepolitisch, also 2021 oder heute in der Gegenwart sehr dürftige, also fragwürdige Zeichen, finde ich.
Nochmal zurückzukommen auf die Frage Austromarxismus, Gabriela Hauch, weil Bundeskanzler Nehammer hat das, Frau Dreidemir hat das schon angesprochen, sofort im zweiten Satz dazu gesagt, ja, Austrofaschismus von mir aus, kann man sagen, aber den Austromarxismus hat es ja schließlich auch gegeben. Das war die Austromarxismus, das war die Ideologie, die Gedankenwelt der Sozialdemokraten der Ersten Republik, von Otto Bauer, Karl Renner und anderen. Inwiefern gehören die Phänomene zusammen? Besteht ein Zusammenhang zwischen den Phänomenen Austromarxismus und Austrofaschismus?
Da ist Nehammer wirklich wieder in dieses alte Narrativ hineingefallen. Also er ist nicht hineingefallen, sondern er hat es reproduziert. Der größte Feind der christlich-sozialen beziehungsweise eben dann des Austrofaschismus waren die Linken, war die Sozialdemokratie, die ja bei den letzten Nationalratswahlen 1930 die stärkste Partei gewesen ist. Es waren historische Entwicklungen, die ein bisschen Zeit verschoben, aber doch in dem gleichen Zeitraum wirkmächtig waren. Allerdings war der Austromarxismus viel älter. Also das ganz richtig, wie schon gesagt worden ist, der Austromarxismus war quasi die Ideologie der österreichischen Sozialdemokratie, die eben von einem amerikanischen Historiker als Austromarxismus bezeichnet worden ist, weil die österreichische Sozialdemokratie sich in einer ganz besonderen Situation befunden hat, nämlich im Vielvölkerstaat, das jetzt alles noch vor dem Ersten Weltkrieg. Und von daher hat die Sozialdemokratie versucht, einen dritten Weg, also einen Weg, der sich von der kommunistischen Internationale unterschieden hat, zu gehen, um zu einer gesellschaftlichen Transformation in Richtung Gleichberechtigung zu gehen. Der Austromarxismus stützt sich auf die Aufklärung, auf die bürgerlichen Freiheiten, auf Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, könnte man sagen, Säkularisierung, das heißt Trennung von Kirche und Staat, was gerade im hegemonial katholischen Österreich etwas ganz was Wichtiges war, nämlich den Einfluss der katholischen Kirche in Bezug auf Bildung, in Bezug auf Gesetzgebung, in Bezug auf Geschlechterverhältnisse zurückzudrängen. Wichtig Nummer eins war die Vernunft. Otto Bauer hat einmal gesagt, wir wollen die Köpfe nicht einschlagen, sondern wir wollen die Köpfe gewinnen. Und das war das ganz Besondere am Austromarxismus, die ja die Hegemonie in der Gesellschaft angestrebt haben. Sie war auch eine Kulturbewegung und sie wollte die Mehrheit in demokratischen Wahlen gewinnen und damit eigentlich auf dieser Basis eine Transformation in Richtung Sozialismus. Der Austrofaschismus hingegen war, man könnte sagen, die zweite Gegenreformation in Österreich. Sie hat diese Grundlagen der Aufklärung abgelehnt. Es kommt eben zu einer Verstärkung des Einflusses der katholischen Kirche und ihrer Ideologie. Also Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, das, was der Austromarxismus vertreten hat, hat der Austrofaschismus niederkadetscht, könnte man sagen. Nicht nur abgeschafft, sondern eben auch mit Repression und Unterdrückung darauf geantwortet.
Wie sehr strahlt diese Ideologie jetzt und auch vielleicht diese Auseinandersetzung in die Zweite Republik hinein, Lucille Dreidemir? Wir haben ja nicht nur den Dollfuss im ÖVP-Parlamentsclub viele Jahrzehnte gehabt, wir haben auch das Loeger-Denkmal, Karl Loeger, antisemitischer Wiener Bürgermeister, Vorfahren, der Symbolfigur, wichtige Symbolfigur der Christdemokraten ebenfalls. Wie sehr strahlt das überhaupt in die Zweite Republik hinein?
Es strahlt durchaus und andauernd bis heute, wie Sie es mit dem Hinweis auf das Uyghur-Denkmal bereits angedeutet haben. Und wie Gabriela auch vorhin bereits geschildert hat, ist es wirklich zentral damit verbunden, dass die ÖVP seit 1945 so wie jede soziale Gruppe Identifikationsfiguren, Referenz, also historische Referenzfiguren braucht. Und da muss sie sich eine Anti-Nazi-Tradition geben, weil sie sonst problematischer wäre, in Verbindung gebracht worden wäre mit dem Austrofaschismus. Und sie gibt diese Anti-Nazi-Tradition und der Austrofaschismus wird somit in ein Widerstandsprojekt umgedeutet. Und das zieht sich über Jahre gestärkt durch diese Mythos Österreich erst Opfer des Nationalsozialismus. Man kann halt ab den 2000er Jahre einen gewissen Drehung des also Wandel Paradigmenwechsel oder Entwicklung des Diskurses sehen, wo es dann heißt, das Porträt zum Beispiel im ÖVP-Club darf auf keinen Fall weggenommen werden, weil wir müssen uns auch zu den dunkleren Seiten unserer Geschichte bekennen. Das ist der Diskurs, der dann dazu führt, also unter anderem von Michael Spindelegger in den 2000er Jahren und dann bis 2014, das dazu führt, zu sagen, wir behalten es und wir brauchen auch keine Erklärungstafel. Und dann eignen sie sich erstmal auf eine Erklärungstafel. Ein sehr, sehr knapper Text, der auch damit endet, dass Dollfuß ja am Ende doch von den Nationalsozialisten getötet, ermordet wurde in deren Duktus. Und also man merkt, dass das ist klassisch für einen Mythos. Das ist ein Diskurs, der bleibt, aber der anpassungsfähig ist, um das Publikum, die Referenzgruppe noch anzusprechen. Und zum Beispiel Märtyrerkanzler bleibt, wird dann immer weniger, weil es ein Begriff ist, der weniger anspricht. Aber in den 2000er Jahren betont man eher, dass Dollfuß so wie jede Persönlichkeit eine Licht- und Schattenfigur sei. Und aber am Ende auch doch noch ein Widerstandskämpfer. Der Punkt mit dem Widerstand, wenn ich das noch anführen darf, ist, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, es ist doch auch richtig, dass er Sozialreformen etc. durchgeführt hat. Der Punkt zum Beispiel beim Widerstand des Regimes gegen den Nationalsozialismus ist, man kann diesen Punkt nur richtig verstehen, wenn man ihn in die Chronologie wieder einbettet. Und diese Chronologie lässt uns auch klar merken, dass zuerst versucht wird, mit allen Mitteln eine Front mit den Nazis zu finden, um die Sozialdemokratie stärker zu bekämpfen. Und wenn das scheitert, weil die Nationalsozialisten zu hohe Ansprüche setzen oder mit ihrer Terrorpolitik weiterführen, dann Anfang 1934 sieht sich das Regime gezwungen, in den Widerstand zu gehen. Aber man muss diese Entwicklung ja vor Augen haben, dass das nicht die erste Idee war, sondern der letzte mögliche Weg oder wenn es keine Alternative mehr gab.
Gabriele Hauch, zurück zur Frage Frauenbild im Austrofaschismus. Wie sehr hat dieses Frauenbild in der Zweiten Republik weitergewirkt? Wie schwer war es, das damit verbundenen Prägungen loszuwerden in der Zweiten Republik?
Ich glaube, das ist irgendwie ganz, ganz etwas Entscheidendes. Wir müssen uns vorstellen, am Ende des Ersten Weltkriegs, also 1918, 1919, werden Frauen zum ersten Mal gleichberechtigte Staatsbürgerinnen. Der Paragraph 30 im Vereinsgesetz wird gestrichen. Dieser Paragraph hat Frauen bis 1918 das explizit politische Organisieren, das explizit politisch Tätigsein verboten. Frauen bekommen das Wahlrecht. Das ist eine relativ kurze Zeit bis 1933, 34, als diese Gleichberechtigung zumindest auf dem Papier, aber eben auch in der Praxis gelebt werden konnte. Und dann kommt ein christliches, sich selber christlich bezeichnendes Regime, das diese Gleichberechtigung wieder aufhebt. In der sogenannten Mai-Verfassung 34 wird also dieser Verfassungsparagraf von 1920 über die Gleichberechtigung von Männern und Frauen wieder aufgehoben. Wir haben irgendwie auch das sogenannte Doppelverdienergesetz im Austrofaschismus. Das heißt, dass Frauen, die verheiratet sind und im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, ihre Arbeitsstellen verlassen müssen. Das heißt, wir haben den Versuch, zumindest die Kontrolle über die Frauen wieder zu erlangen, nämlich die Kontrolle, dass man ihnen Plätze quasi per Geschlecht, ja, ganz wichtig, nicht abhängig von der sozialen Positionierung, sondern als Geschlecht wieder einen Platz zugewiesen bekommt, einen Platz, der die sogenannte traditionelle Familie wieder aufrichten soll. Das heißt, Frauen sollen Hausfrauen sein und Männer sollen genug verdienen, damit die ganze Familie leben kann. Man muss gleichzeitig dazu sagen, das ist eine idealtypische Konstruktion, das ist Ideologie und hat mit der großen Masse der Bevölkerung nie etwas zu tun gehabt, weil die große Masse der Frauen waren nicht nur zu Hause Hausfrauen, sondern waren irgendwie auch erwerbstätig.
Und die Ideologie ist in der Zweiten Republik noch lange ziemlich aktiv gewesen.
Genau, und dann kommt das nationalsozialistische Regime und dann kommt die Zweite Republik, die wieder zurück will in diese kurze Phase der Ersten Republik, wo also diese Gleichberechtigung verfassungsmäßig festgeschrieben war. Und wir haben dann eine Phase, man spricht von Refamilialisierung in der Forschung, wo Frauen wirklich so wenig erwerbstätig waren wie eigentlich vorher nie. Das war in den zweite Hälfte 50er Jahre bis zu Anfang der 1970er Jahre. Das heißt, wir haben hier eine Kontinuitätslinie, wo Frauen in diese idealtypische bürgerliche Familienform wieder zurückgedrängt worden sind. Sie wurden nicht nur zurückgedrängt, sondern das war auch ein Mythos, also ein für Arbeiter, Facharbeiterschaft war es eine Auszeichnung, sagen zu können, meine Frau muss nicht arbeiten gehen. Das heißt, wir haben eine ganz lange Traditionslinie. Wir können jetzt sagen, 1811 im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch ist diese Familienform festgeschrieben worden, auch wenn sie eben für die große Masse der Bevölkerung nie wirksam sein konnte, weil eben dieser Familienlohn, wo Männer erwerbstätig sind und genug verdienen, dass die Frau nicht erwerbstätig sein muss, ja nie so gegolten hat. Aber es war ein Ziel, es hat einen gewissen Charme gehabt, eben auch so leben zu können, wie die relativ kleine Schicht von Bildungsbürgern.
Das war eine Sendung über österreichische Zeitgeschichte, österreichische Geschlechtergeschichte und aktuelle Politik. Frau Dreidemi, Ihr Buch über den Dollfuss-Mythos ist noch verfügbar?
Ja, kann man sehr gerne noch kaufen.
Und ist auch im Falter Buchverlag zu beziehen. Wie war denn eigentlich die Reaktion der ÖVP, wie Sie dieses Buch herausgebracht haben?
Sie war erstaunlich emotional. Es gab eine sehr, sehr ziemlich heftige Podiumsdiskussion mit Andreas Kohl anlässlich der Veröffentlichung. Und ich muss zugeben, dass ich nicht erwartet hätte, dass Andreas Kohl so emotional werden würde und so sehr auf alte Topoi zurückgreifen würde wie erstes Opfer oder Märtyrerkanzler, weil er ja eigentlich zu jenen in der ÖVP gehört, die in den 2000er Jahren schon sehr Schritte gewagt hatten im Diskurs und gesagt hatten, es war ein Verfassungsbruch, es war ein Staatsstreich oder es war eine Diktatur. Und da aber, man merkt, es ist so funktioniert auch der Mythos. Auch die wissenschaftliche Erkenntnisse sind eine Sache, aber es gibt diese emotionale Interpretation, die sehr schwer die sehr hartnäckig ist. Und da, also man kann wissen, er hat dies oder das gemacht, aber trotzdem bleibt er, wie Andreas Kohl selber sagt, ein Säulenheiliger der Partei.
Da ist schon die Aussage von Nehammer, man kann ihn als Austrofaschisten bezeichnen, schon ein Bruch. Gabriela Hauch, das letzte Buch von Gabriela Hauch ist gemeinsam mit Karl Falland geschrieben worden über eine wenig bekannte Sozialarbeiterin der Zweiten Republik, Elisabeth Schilder, die ihre Wurzeln in der Arbeiterbewegung der Ersten Republik hatte. Titel: Aus der Sintflut einige Tauben. Was war die Verbindung einer Persönlichkeit, einer Sozialarbeiterin wie Elisabeth Schilder, die unter Broder eine ganz wichtige Rolle gespielt hat in der Zweiten Republik, zu den Traditionen, revolutionären Traditionen der Ersten Republik?
Elisabeth Schilder ist sozialisiert worden in den 1920er Jahren im sogenannten Roten Wien, wo eben der Austromarxismus quasi im Kleinen, also in einer Stadt beziehungsweise in einem Bundesland versucht wurde, übrigens immer mit absoluten Mehrheiten bei Wahlen umzusetzen. Und Elisabeth Schilder, übrigens auch eine doppelte Doktorin, sie hat Jus und Staatswissenschaften studiert, daneben auch eine Ausbildung als Sozialarbeiterin gemacht, hat diese Grundsätze von Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit quasi in sich aufgesogen und hat, sie war während des austrofaschistischen Regimes auch in clandestinen Widerstand tätig. Sie ist dann als geborene Jüdin 38 emigriert, hat in Frankreich die Herrschaft des Nationalsozialismus überlegt und kommt wieder ganz bewusst zurück, will dieses neue Österreich mitgestalten unter den Voraussetzungen, wie sie sich eine Gesellschaft eben aus den 1920er Jahren gelernt vorgestellt hat. Also sie war eine der Emigrantinnen, die ganz bewusst zurückgekommen sind und denen es auch gelungen ist, wieder zurückkommen zu können, gegen diese Traditionen, die möglicherweise eben aus dem Austrofaschismus beziehungsweise autoritären christlichen Ständestaat wieder in der Zweiten Republik weiterwirken konnten. Also sie war eine, die war für die Familienrechtsreform, sie war für die Strafrechtsreform, sie war für die Einführung der Fristenlösung.
Der Titel Aus der Sintflut, einige Tauben, dieses Buches von Gabriela Hauch und Karl Falland. Das Buch von Frau Treidemy, Der Dollfuss, Mythos. Beide Bücher kann man natürlich im Falter Buchversand beziehen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Mitmachen. Danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.